Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele da sind. Also ich bin echt sehr positiv überrascht. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir heute haben. Vielleicht vorab könnt ihr mich vielleicht erinnern, wenn es eine Frage gibt aus dem Publikum, dass ich die nochmal ins Mikrofon einspreche, also damit die Leute, die die Aufnahme dann anschauen. Gibt es jemanden Freiwilligen, der so winken möchte, wenn ich vergesse, die Antwort? Ja, okay, einen Freiwilligen, sehr gut. Perfekt, dann sind wir bereit und können durchstarten. Also, heute haben wir das Thema Stolpersteine bei der Beratung zum Umstieg auf Linux. Und ich finde, es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Und ich habe mir da einige Gedanken gemacht und ich bin, glaube ich, auf einige Themen gestoßen, die man vielleicht ja gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber wirklich sehr wichtig sind. Und ich hoffe, dass ihr sehr viel mitnehmen könnt. Genau, und am Anfang möchte ich natürlich erstmal mich kurz vorstellen, wer bin ich überhaupt? Und genau, ich bin Aaron Erhardt, das ist mein Name. Ich nutze Linux seit 2013. Warum weiß ich das so genau? Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich damals mit 12 Jahren ungefähr, war ich alt, habe ich Ubuntu Saucy Salamander, da kann ich mich noch erinnern. Es war Ubuntu 13.10, das war meine erste Linux-Distro. Und nachdem ich Linux in die Finger bekommen habe, war dann auch relativ schnell der Haushalt komplett umgestellt. Und meine Eltern hatten dann auch keine Wahl mehr. Aber genau, deswegen genau, beschäftige ich mich schon lange mit Linux. Habe dann Mechatronik studiert im Bachelor und einen Forschungsmaster gemacht. Bin so ein bisschen in die Ingenieursrichtung gegangen. Aber mich hat es dann doch wieder in die Open-Source-Welt zurückverschlagen. Und jetzt bin ich seit August bei Tuxedo Computers. Also falls das Leute noch nicht kennen, wir stellen quasi Laptops und PC-Hardware her, die mit Linux ausgeliefert wird. Und schauen eben auch, dass alles reibungslos läuft. Das ist was wir eben machen als Firma. Und da bin ich eben als Entwickler, mache da viel am Kernel, schaue, dass einfach unsere Hardware funktioniert. Und auch als interne Tools, Paketierung ist ein Thema bei Linux natürlich. Und da beschäftige ich mich. Und sonst bin ich auch hobbymäßig auch vielseitig beschäftigt, mache viel Musik, spiele ein paar Instrumente. Gegen Inlineskaten wandern und bin auch in der Jugendarbeit aktiv bei uns in der Kirchengemeinde, bin bei den Pfadfindern zum Beispiel auch, genau. Und ja, bin viel beschäftigt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit drei Fragen, damit ihr auch ein bisschen wach werdet und auch mal was zu tun habt. Und einfache Frage: Wer von euch nutzt denn überhaupt Linux? Ja, einmal Hand heben. Also ich sehe ein paar, die keine Hand heben, das ist verdächtig, aber vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Nach dem Vortrag wisst ihr hoffentlich ein bisschen mehr oder zumindest die Leute um euch herum können euch dann beraten beim Umstieg. Genau, und das ist eben auch schon direkt die zweite Frage. Wer hat denn schon mal jemanden beraten beim Umstieg auf Linux? Ja? Okay, ich sehe, das ist, würde ich sagen, grob die Hälfte. Sehr, sehr cool. Und jetzt noch mal eine bisschen schwierige Frage. Kennt von euch jemand diese vier Symbole? Ein paar Leute, sehr gut. Aber da kommen wir später noch. Also das bleibt spannend, aber da kommen wir später noch mal drauf. Okay, also. Stolpersteine. Wenn jemand, oder ungefähr die Hälfte von euch hat es ja schon mal erlebt, jemanden beraten, beim Umstieg. Und es ist ja so, manchmal ist es total einfach. Du sagst, hey, es gibt dieses Linux und das ist voll cool und das ist frei und so weiter. Und die Leute googeln es einmal oder suchen es und installieren es selber und fertig. Gibt diese Fälle, dass man einfach, die Leute, die wussten es einfach nicht. Aber in der Regel ist es gar nicht so einfach, vor allem wenn Leute zum Beispiel noch gar nicht so viel technische Vorahnung haben oder vielleicht ganz falsche Vorstellungen haben von Linux. Und dann ist es oft so, dann ist es meine Erfahrung, es scheitert gar nicht in erster Linie an der technischen Umsetzung, also daran, dass zum Beispiel ich zu wenig weiß über Linux und die Leute nicht grundsätzlich beraten könnte, sondern es scheitert daran, dass ich denen erstmal erklären muss, worum geht es bei Linux und dass ich denen nicht sag mal, erstmal Zutexte und die quasi nach 30 Sekunden abschalten. So. Und deswegen habe ich, genau, ich habe noch eine andere Frage für euch, genau, die auch total spannend ist. Und zwar, wie viel Prozent denkt ihr, und das ist jetzt, können Sie sich einfach ein paar melden, benutzen in unserer Bevölkerung nur so Standardsoftware, also nur E-Mail, Office und Browser? Wurscht. Ja, hier hinten? Oder wer möchte?
95.
95, sagt jemand?
70.
Okay, das sind relativ hohe Zahlen, ja. Also ich habe jetzt auch, ja?
Privat 70, beruflich 10.
Also der sagt privat 70, beruflich 10. Ja, das könnte hinkommen. Also ich habe, es gibt tatsächlich keine Statistik, soweit ich weiß, ich habe auch gesucht. aber wir können uns, glaube ich, einigen. Ja, auf 5 können wir uns einigen. Sehr gut. Ja, genau. Also wir können uns einigen, es sind einige Prozent. Und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, das sind ja alles potenzielle Leute, die auch Linux nutzen könnten. Und das ist eigentlich mal ein spannender Gedanke, dass wir eigentlich hier in Deutschland oder eigentlich überall auf der Welt haben wir super viele Leute, die potenziell mit Linux sehr zufrieden wären und die da auch richtig profitieren würden. Und genau, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir den Leuten Linux weiterempfehlen, weil das ist ja was Gutes. Und deswegen habe ich hier auch diese 3 Stolpersteine rausgesucht. Und das erste, der erste Stolperstein ist ein spannender, das ist nämlich das Warum. Das ist nämlich das Allerwichtigste, wenn man überhaupt irgendwas anfängt zu erklären, ist immer das Warum. Danach habe ich den zweiten Stolperstein, die Kommunikation, das habe ich schon erwähnt, das ist super wichtig. Und dann die Umsetzung, natürlich müssen wir auch wissen, was müssen wir den Leuten sagen, ja, was können wir denen empfehlen, weil sonst scheitert es dann am Ende auch daran. Okay, fangen wir also mit dem ersten Stolperstein an. Und das ist eben die große Frage, warum. Und es ist natürlich so, wenn wir jemanden beraten wollen beim Umstieg auf Linux, dann sollte natürlich erstmal auch uns klar sein, warum benutze ich eigentlich Linux. Ja? Und ich glaube, wenn man lange Linux nutzt, dann ist oft so, ja, natürlich ist es besser. So, ist doch klar. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so gut, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, sondern man sollte natürlich auch selber wissen, was sind eigentlich die Gründe, warum ich Linux nutze. Und vielleicht habe ich mir gedacht, damit ihr auch ein bisschen, wie sagt man, wach bleibt, gebe ich euch mal kurz 20 Sekunden Zeit und ihr könnt euch mal ganz kurz überlegen, warum würdet ihr Linux weiterempfehlen. Okay, Zeit läuft. Okay. Genau, ich hoffe, ihr seid fertig. Genau, ich habe mir ein paar Gründe aufgeschrieben. Das sind nicht alle, aber ich glaube, es ist nochmal gut, wenn wir die kurz so durchgehen. Warum kann man denn Linux weiterempfehlen? Und am Ende fasse ich es dann auch nochmal ganz konkret zusammen. Aber wir haben einmal den Punkt, Linux ist offen. Ja, also man hat Kontrolle über seine Daten, man weiß, was auf dem System läuft, man kann es anpassen, man hat super viel Freiheiten. Es ist sicher, allein schon dadurch, dass man nicht irgendwie Software aus dem Internet installiert, in der Regel. Und einfach für den Normalanwender viel unwahrscheinlicher ist, dass man sich irgendwas einfängt, irgendein Virus. Es ist effizient, es läuft in der Regel deutlich schneller als Windows, verbraucht weniger Arbeitsspeicher, je nachdem natürlich, welche Distro man verwendet, aber genau das ist so mal ein ganz grober Richtwert. Es ist sehr stabil, also wir haben, glaube ich, ein paar Debian-Leute auch hier vermutlich und es gibt da so einen Mythos, dass man Debian-Server alle 10 Jahre neu starten soll oder so. Genau, dann ist es, ich habe es mal divers bezeichnet, also vielseitig, also es gibt unglaublich viele Softwareprojekte, es ist super flexibel und eigentlich für jeden komplett, wie sagt man, also man kann eigentlich fast jeden abholen mit irgendeinem mit irgendeiner Einstellung, mit irgendeiner Desktop-Umgebung, mit irgendeiner Linux-Variante. Und natürlich ist es auch kostenlos, was natürlich auch praktisch ist, vor allem, weil man sich nicht mit irgendwelchen Lizenzfragen rumschlagen muss. Das ist sehr, sehr praktisch und bestimmt ist diese Liste nicht komplett. Also da bin ich mir bewusst. Wenn ich jetzt euch fragen würde, dann können wir wahrscheinlich noch mehrere DIN A4 Seiten voll machen. Aber so mal ganz zusammenfassend geht es eigentlich um den Punkt, auch von diesem, ja, auch von dieser, von diesen Linux-Tagen geht es ja auch um Souveränität. Also wir wollen selber souverän sein mit unseren Daten. Und der Grund, warum wir Linux weiterempfehlen, ist mal ganz grob gesagt, dass wir wollen, dass andere Menschen auch souverän werden. Und das ist eigentlich ein richtig cooles Motiv, finde ich, dass wir das eigentlich machen, um Leuten zu helfen. Ja, gibt es eine Frage?
Ich hatte den Gedanken, dass aktuell ist eigentlich ganz leicht, Leute Linux zu empfehlen. Weil ich frage nach dem Warum, muss man gar nicht technisch fragen. Die meisten Leute kennen den ganzen Quatsch mit Windows 11. Mhm. Kannst du den Leuten einfach sagen, willst du ein Betriebssystem, wo keine Werbung dir in jedem Menü angezeigt wird,
ja,
wo nicht überall KI-Zeug reingebastelt ist, dann guck mal, ich habe hier ein Live-Image auf dem USB-Stick, probier mal aus.
Das ist eine gute Taktik, genau. Das ist
Quatsch.
Ja.
Also, ne,
ja,
das sind gute Punkte, wo man argumentiert mit technisch rasierten Leuten, aber...
Ja, warte, ich mach mal weiter, ja. Ja. Ich wiederhole es nochmal kurz für die in der Aufnahme. Also der Vorschlag war, Windows 11 macht es gerade sehr leicht, weil es so schlecht ist, weil so viel Werbung und KI-Kram einem reingedrückt wird, dass man eigentlich nur noch mit einem Live-ISO um die Ecke kommen muss. Und genau, ich denke, das ist ein guter Punkt und das ist auch eine valide Strategie, aber ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Also es kommt wirklich drauf an und es gibt Leute, die man auch damit vielleicht noch nicht direkt abholen kann. Deswegen kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, Kommunikation. Und ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig wichtig ist, eine richtige Strategie zu haben beim Kommunizieren. Das kann wirklich Türen öffnen oder Türen schließen innerhalb von ein paar Sekunden. Weil wie gesagt, wenn ihr jetzt um die Ecke kommt und zu technisch werdet und die Person hat gar keine Ahnung von Technik, dann wird es sehr, sehr schwer und es kann sein, die Person hat dann Linux schon eingeordnet, okay, das ist dieses Nerd-Zeug oder irgendwie für Hacker oder was weiß ich und damit ist die Sache gelaufen. Ja? Und ich denke, da steckt enorm viel Potenzial drin, weil Wissen haben wir genug, aber wir müssen es halt rüberbringen. Genau, und der erste Punkt, den ich für euch habe, ist zuhören. Das ist so wichtig, dass wir uns erstmal Gedanken machen, was braucht eigentlich, oder wo steht die andere Person, wo steht die Person, mit der ich rede, was hat die überhaupt für Bedürfnisse und dann kann ich darauf aufbauen. Ja? Also es ist erstmal vor allem wichtig, die Anforderungen zu sammeln. Also ich habe das mal so formuliert, dass man sich erstmal natürlich auch für den Menschen interessiert. Total wichtig. Einfach den Menschen mit Liebe begegnen. Das öffnet an sich schon die Türen. Also das ist super wichtig. Dann feststellen, wo sind ihre Bedürfnisse? Was wollen die eigentlich machen mit ihrem PC? Weil oft, wir sind schon 10 Schritte weiter und dann fest, ach, die wollen gar nicht, keine Ahnung, Dualboot und was weiß ich alles, was man mit Linux noch Tolles machen kann. Und dann eben auch die Frage, was haben die für Vorkenntnisse? Also wenn man diese zwei Fragen, also was sind die Bedürfnisse und was haben die für Vorkenntnisse, wenn man die zwei Fragen beantworten kann, dann hat man einen guten Startpunkt und dann kann man eben auf die folgenden Fragen Antworten finden. Ja? Also wo kann man ansetzen und vielleicht auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, keiner von uns ist allwissend und es kann jetzt sein, dass jemand kommt und sagt, ja, ich möchte aber mit meinem Rechner irgendwie meinen besonderen Drucker ansteuern und der ist aus den 90ern und ja, kann passieren und dann muss man sich vielleicht informieren und auch mal vielleicht Sachen nachschlagen, ob dann, genau, und selber, damit man selber beraten kann. Ja, das ist auch total legitim. Dann ist dann natürlich auch die Frage, kommt Linux überhaupt in Frage, weil vielleicht dieser Drucker aus den 90ern, gar keine Unterstützung für Linux hat. Und dann ist zumindest diese Frage relativ schnell geklärt. Und dann kann man sagen, ja, aber du kannst ja dann noch Dualboot oder so weiter. Aber dann kann man halt gezielt beraten, ohne dass man, wie gesagt, das ist immer die Versuchung, ist sehr groß, sehr schnell, sagt man, Sachen zu empfehlen. Und man stellt ja erst im Nachhinein fest, das geht gar nicht. Ja, und deswegen nehmt euch die Zeit und beantwortet erstmal diese Fragen. Und dann wisst ihr eben auch, letzte Frage, könnt ihr beantworten, wie kann ich konkret helfen? Genau. Und jetzt komme ich noch zu ein paar nützlichen Strategien, was sie in der Kommunikation betrifft. Und zwar habe ich festgestellt, dass es tatsächlich sehr, sehr praktisch ist, wenn man Sachen sehr schnell auf den Punkt bringen kann. Wenn man wirklich innerhalb von einer Minute einer Person erklären kann, worum geht es eigentlich und was ist überhaupt der Vorteil. Und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, weil ich tatsächlich öfters evangelisieren gehe. Ich gehe öfters gerne auf die Straße und erzähle von Jesus. Und da gibt es eine Strategie, die möchte ich euch einfach mal kurz vorstellen, weil die ist total clever. Genau, und die Frage, die wir beantworten wollen, ist eben, wie kann man das schaffen, in einer Minute Leuten zu erklären, worum geht es bei Linux. Und da gibt es eben diese Strategie. Und das sind einfach vier Symbole und die helfen einem, die Botschaft, also kommt aus dem Bereich der Evangelisation, also einfach zu erklären, worum geht es beim Evangelium. Und es fängt damit an, dass man dieses Herz hat und das Herz steht dafür, dass Gott liebt die Menschen. Ja, Gott möchte eine Beziehung zu den Menschen. Und dann kommen wir zum zweiten Symbol. Und das heißt, es gibt eine Trennung, weil wir nicht perfekt sind, können wir nicht Gemeinschaft haben mit einem perfekten Gott. Und dann gibt es aber die Lösung, und das ist das Kreuz, und Jesus hat alles bezahlt für uns, und wir können wieder in Gemeinschaft mit Gott treten. Und dann ist das Fragezeichen, ist, was machst du damit? Ja? Entscheidest du dich für Gott? Möchtest du die Beziehung mit Jesus haben? Und ich glaube, genau dasselbe können wir mit Linux auch machen. Und wir können diese Strategie, die es in diesem Bereich gibt, adaptieren und können sagen, hey, der erste Punkt ist, Software ist dafür da, um Menschen zu dienen. Software ist ein Werkzeug, das eigentlich dazu da ist, um uns Menschen voranzubringen. Aber, Punkt 2, es gibt Firmen, die haben angefangen, Software zu nutzen, um dich zu manipulieren, um deine Daten zu sammeln und irgendwie Werbung zu schalten und einfach, ich sag mal, die haben diesen ursprünglichen Sinn verdreht und haben etwas gemacht, was die Menschheit nicht mehr voranbringt. Und dann gibt es aber die Lösung, und das ist zum Beispiel Linux. Und wir können sagen, hey, es gibt aber freie Software, wo Menschen Code geschrieben haben, der einfach den Menschen dient, der einfach die Menschheit voranbringt und der einfach da ist und den du einfach nutzen kannst. Und dann ist die Frage, dann das Fragezeichen, was machst du damit? Ja? Und entscheidest du dich für Linux. So. Und ich glaube, das kann man, ich glaube, jetzt habe ich weniger als eine Minute gebraucht, um es zu erklären. Und ich glaube, mit so einer Strategie können wir die Leute sehr gut abholen, weil oft schalten die Leute sehr schnell ab. Und wir müssen in der Lage sein, den Kern der Botschaft schnell rüberzubringen. Und deswegen rate ich euch, überlegt euch einfach sowas wie hier, so eine Strategie. Und ich glaube, damit kommt ihr sehr gut an, vor allem bei Leuten, die noch gar nichts mit Computern zu tun haben und können es sehr, sehr schnell erklären. Genau. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt und der hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es oft schwer ist, technische Sachen zu erklären. Es ist enorm schwierig, wenn man jetzt quasi Leuten wirklich erklären möchte, was ist eigentlich Linux. Also das geht eigentlich gar nicht. Dann bräuchte Stunden, wenn man jetzt eine Person hat, die noch gar nichts von Linux gehört hat und noch gar nichts mit Computern zu tun hat. Und dafür haben wir aber als Menschen dieses wunderbare Werkzeug, dass wir Bilder verwenden können, die Sachen vergleichen, die Sachen aus dem Alltag nehmen und so, wie sagt man, umformulieren, dass es den Leuten klar wird, worum es eigentlich geht. Und ich möchte euch einfach zwei Sachen vorstellen, wo ich denke, dass es die meisten Menschen verstehen. Genau. Und das eine ist das Beispiel mit dem Auto. Also man kann sich vorstellen, dass Auto ist auch quasi ein Werkzeug. Ja, es bringt einen von A nach B. Und jetzt kann man sagen, okay, Windows, wenn das ein Windows ein Auto wäre, dann wäre das quasi ein Modell. Also es ist immer dasselbe Modell. Man kann nichts konfigurieren oder wenig konfigurieren. Und man weiß auch, dass das Auto Daten sammelt. Ja, man weiß, das Auto weiß, wo fahre ich hin. Das weiß, wie schnell fahre ich. Bin ich zu schnell gefahren? Ja, das, keine Ahnung, das weiß man, dass das Auto irgendwelche Daten sammelt. Man weiß nicht genau was, aber das passiert. Und man kann eigentlich nichts selber machen. Also man, wenn man einen Defekt hat, dann muss man immer in die Werkstatt. Man kann nicht irgendwo mal schnell mit dem Schraubenzieher ran und was beheben. Und wenn aber Linux ein Auto wäre, dann gäbe es ganz viele Modelle. Ja, der Motor ist immer dasselbe, also der Kernel, könnte man sagen, das ist wie der Motor. Ja. Das heißt, die ganzen Autos haben denselben Motor, aber sehen komplett unterschiedlich aus. Vielleicht gibt es ein Auto mit Allrad, das super ist für Offroad, und es gibt eins, das ist super schnell. Und es ist ja dieser Vorteil, dieser Vielseitigkeit, den kann man, glaube ich, ganz gut damit erklären. Und das Coole ist, dass der Bauplan ist öffentlich. Du kannst reingehen und siehst, wie es ist aufgebaut. Du kannst rumschrauben und es ist alles, es ist wirklich dein Auto. Ja? Und ich glaube, also das wird, einige Menschen wird es viel leichter fallen, mit dieser Erklärung das zu verstehen. Aber vielleicht ist es für manche immer noch zu technisch. Ja? Und ja, gibt es eine Frage? Okay, also es kam jetzt gerade die Frage, ob das Bild jetzt mit dem Auto und vielleicht, weil ich gesagt habe, man kann da rumschrauben, vielleicht nicht auch abschreckend sein kann, weil Leute eben Angst haben, dass sie dann auch rumschrauben müssen. Und da würde ich sagen, kann man dann auch dieses Bild verwenden und sagen, naja, das Auto, du kaufst es halt und dann ist es halt in seiner Grundausstattung und du kannst es natürlich auch, wenn du es zum Beispiel bei einer gewissen Firma, also zum Beispiel bei Tuxedo, wenn du jetzt ein Gerät kaufen würdest, dann hast du ja auch den Support oder sogar Telefonsupport, da kannst du ja bei uns anrufen. Und von dem her, genau, gibt es die Werkstatt immer noch. Ja? Also die Option gibt es immer noch oder es gibt Vereine, Linux-User-Groups oder so, die dann sich auch freuen oder Repair-Cafés, genau. Hier noch eine Frage? Oder vielleicht auch nicht zu viele Fragen, weil sonst, ja? Ja?
Die Antwort, die
ich
erhalte, ist, ich will kein Auto, ich möchte ein Taxi.
Ist das? Ah. Ja, okay. Also, hier. Ja. Genau, also hier kam jetzt gerade ein Kommentar, also dass genau die Person hier öfters auch diese Analogie verwendet und dann kommt die Antwort, dass die Leute eigentlich lieber ein Taxi wollen, richtig? Ja, also. Man muss es auch im Rahmen halten. Ja? Also nicht jeder Vergleich ist beliebig dehnbar. Und im Prinzip, wie gesagt, das Auto, auch ein Linux-Auto funktioniert einfach erstmal. Und das kann man auch so kommunizieren. Ja? Vielleicht noch eine Frage. Ja?
Auch zu dem Auto. Also ich mache das auch gern, aber ja. Deine Argumentation war ganz massiv für Entwickler, Freaks und sonst.
Ja.
Das für die 90%, die normal
sind. Ja, ja, ja.
Völlig falsches Argument für das richtige Bild. Beim Auto ist es einfach, das Linux ist auch ein Auto, es ist nur ein Auto und es bringt dich von A nach B.
Ja.
Du brauchst nicht das Windows-Auto und es tut genauso gut. Und deshalb gibt es noch eine Werkstatt. Fertig, aus.
Richtig, guter Punkt. Also hier kann man. Ja, kommen.
Keiner, der Auto fährt, weiß weiter, wie er sein Motor umschrauben muss. Und
richtig.
Und hier geht gar kein Auto mehr.
Ja, guter Punkt. Hier kam noch ein Kommentar, dass auch das Bild vom Auto verwendet wurde. Und oft, es reicht einfach zu sagen, ja, Linux ist quasi einfach wie ein anderes Automodell und es bringt dich auch von A nach B, das ist auch ein total guter Punkt. Das ist eben, hängt damit zusammen, was ich auch vorher erzählt habe, dieses Bild mit dem Auto, und wenn du das mit dem Rumschrauben, ergibt natürlich nur Sinn zu erwähnen, wenn man eine Person vor sich hat, von der man ausgeht, dass sie das auch eventuell macht, dass sie Interesse hat, also das eigene System wirklich zu kontrollieren. Genau. Aber ich habe auch noch ein zweites Bild und ich finde, das ist eigentlich total witzig und sehr abwegig auf den ersten Blick. Fragen machen wir vielleicht später. Tut mir leid, aber wir müssen auch ein bisschen vorankommen. Genau, und das ist das Bild mit dem Friseur. Und da bin ich drauf gekommen, weil es halt eben auch Leute gibt, die technisch, auch selbst Auto ist abschreckend für die. Ja? Und da habe ich mir gedacht, okay, was kennt wirklich jeder? Friseur, kennt jeder. Und es ist ja so, dass quasi ein Friseur ist ein Dienstleister und auch ein Betriebssystem verhält sich nicht anders. Du gehst halt hin und es macht Sachen für dich. So. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass Windows, wenn es ein Friseur wäre, ist es so, du hast genau einen Haarschnitt zur Auswahl und du hast aber auch keinen Spiegel. Also du siehst nicht, was macht der Friseur. Du gehst davon aus, dass es funktioniert und die Frisur am Ende gut rauskommt. Und du hast irgendwie den Eindruck, dass wenn du was erzählst beim Friseur, dass das irgendwie sich rumspricht in der Stadt. Genau, also das wär so dieser Vergleich. Und wenn jetzt Linux ein Friseur wäre, dann hat man halt wahnsinnig viel Auswahl, es ist total offen, du hast Spiegel, du siehst alles, was passiert und du weißt, dass alles, was du beim Friseur erzählst, auch beim Friseur bleibt. Genau, ja.
Ganz einfach Vergleich, Windows ist der Friseur bei der Fremdenlegion und dein Friseur ist der um der Ecke.
Genau, kann man. Richtig, genau, also das sind so zwei Vergleiche. Ja, hinten meldet sich noch jemand. Ja. Genau, also, ja, guter. Ja. Ja, genau, guter Punkt. Hier kam der Kommentar, dann ist es halt so, dann muss man sich ja auch entscheiden für die Frisur, weil es halt viel Auswahl gibt. Deswegen habe ich auch dieses Bild genommen, weil das ist ja eine Realität. Wir haben bei Linux viel Auswahl, aber dann kann man sagen, aber ich kann mit dir quasi zum Friseur und ich berate dich. Und das ist quasi ich, nach dem Motto, ich als erfahrene Linux-Person gebe dir einfach einen Hinweis, welche Linux-Distro du nehmen sollst. Genau, also ich denke, das kann man, also gerade für Leute, die mit Technik gar nichts am Hut haben, ist das ein guter Vergleich. Aber ihr seid auch eingeladen, eure eigenen Bilder zu überlegen. Das sind nur zwei Vorschläge von mir. Und wenn euch das nicht gefällt, dann macht euch eigene Gedanken, aber seid euch dessen bewusst, dass Bilder einfach extrem viel Potenzial haben, ja, und sehr viel, Türen öffnen bei Leuten, die einfach technisch sehr weit entfernt sind von Linux. Genau, also ich sehe die Fragen, aber ich versuche die also vielleicht nachher zu beantworten, weil ich weiß nicht, ob wir zeitlich sonst hinkommen. Und natürlich, wir hatten schon den Vorschlag mit der Live-ISO, was immer das Beste ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass man einfach mal zeigt, dass Linux einfach auch ein Betriebssystem ist, was einfach funktioniert. Also vielleicht nicht ein ISO von irgendwie so einem abgefahrenen Arch mit Tiling Window Manager, das wäre vielleicht nicht so das Gute, aber zeig den Leuten einfach mal, hey, du hast hier dein Anwendungsmenü und dann öffnet sich Firefox und das ist oft, kann auch Barrieren abbauen. Und der Vorteil eben davon ist auch, ich glaube, das habe ich später auch nochmal im Punkt, das ist halt der Vorteil, man kann halt direkt ausprobieren, ob das, was man möchte, auch funktioniert. Also funktioniert mein Drucker, kann man meistens mit dem Live-ISO schon mal beantworten, bevor man dann weitergeht und sich, wie sagt man, zu viele Gedanken macht und am Ende feststellt, dass es gar nicht funktioniert. Genau, und dann sind wir jetzt eben auch bei einem Punkt Umsetzung. Und das ist eben der letzte Punkt, weil davor eben diese zwei anderen Punkte erstmal geklärt werden sollen. Und wie gesagt, wir neigen dazu, die Umsetzung ist für uns im Kopf immer das Erste, aber es sollte wirklich erst ganz zum Schluss kommen. Und da habe ich noch einen Punkt, den wir auch gerne vergessen. Und das ist, dass man realistische Erwartungen schaffen soll. Und zwar ist mir aufgefallen, weil ich ja auch schon einigen Leuten Linux empfohlen habe, dass was den Leuten immer zuerst auffällt, ist das, was nicht funktioniert oder was anders funktioniert. Und die Leute wissen aber nicht, dass es anders funktioniert. Das heißt, es ist gut, den Leuten zu sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass dir Sachen auffallen werden, die dir nicht gefallen, weil du kannst es plötzlich nicht mehr deine Excel-Dateien runterladen. Oder der eine Knopf ist jetzt nicht mehr links, sondern er ist rechts. Und es kann sein, dass du gar nicht weißt, dass es total eine total einfache Lösung gibt dafür. Und du dir quasi aber denkst so, hey, was ist das für ein Betriebssystem? Das funktioniert ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, ganz gut, das den Leuten noch mitzugeben. Weil sonst höre ich oft den Kommentar, ja, keine Ahnung, dieses Programm funktioniert nicht. Warum ist Linux denn so schlecht? Ja, okay, es ist halt, also wenn man versteht, worum es geht, weiß man, okay, es liegt überhaupt nicht an Linux und es gibt tausende Gründe dahinter, aber die Leute gehen halt mit der Erwartungshaltung rein, das ist halt quasi 1:1 ein Windows-Ersatz und das ist halt nicht wirklich der Fall. Also es gibt einfach Workflows, die sich ändern müssen und deswegen finde ich das wichtig, das zu kommunizieren, damit die Leute nicht anschließend enttäuscht sind und auch verstehen, dass sie vielleicht die Lösung, dass es eine Lösung gibt für ihr Problem. Und dass sie einfach nur ein bisschen suchen müssen. Ja? Genau. Genau, das habe ich eigentlich schon alles erklärt. Genau, das mit den Live-Distros haben wir auch schon angesprochen. Sehr, sehr nützlich. Auf jeden Fall immer zu empfehlen, wenn es darum geht, auch Richtung Umsetzung. Schaut wirklich, dass ihr rauskriegt, was wollen die Leute wirklich machen. Was ist deren, vielleicht so deren drei super essentielle Anwendungen. Vielleicht sagen die, ich brauche, keine Ahnung, mein Office. Ich brauche meinen Drucker und Firefox. Und dann schaut mal in der Live-Distro, ob all diese drei Sachen wirklich funktionieren. Und wenn die Nutzer sagen, das ist das Wichtigste und alles andere ist mir relativ egal, und ihr wisst, es funktioniert, dann ist quasi der Pfad frei. Ja, dann könnt ihr komplett loslegen, könnt die Distros auswählen und was auch immer. Aber das ist super, super hilfreich und bewahrt euch davor, dass ihr quasi dann sagt, okay, installiert den Linux und dann installiert ihr das Linux und dann drei Tage später kriegt ihr einen Anruf, ja, aber mein Drucker läuft nicht. Wäre ein bisschen blöd. Kann man natürlich nicht immer machen. Ja, manchmal hat man begrenzt Zeit oder vielleicht gerade die Hardware nicht da, gerade auch zum Beispiel beim Digital Independence Day, wenn es die Leute jetzt nicht ihren Drucker mitbringen, logischerweise. Aber man kann denen vielleicht einen USB-Stick mitgeben, wo die es dann selber ausprobieren zu Hause. Genau, das ist sehr, sehr hilfreich. Gut, dann kommen wir ganz kurz zum Thema Wahl der Linux-Distro. Und ich bin mir dessen bewusst, dass es nur so ein ganz grober Abriss ist, aber ich wollte einfach nochmal, dass alle hier im Raum nochmal so ein bisschen ein paar Distros gehört haben, die man vielleicht empfehlen kann und auch vielleicht warum. Ich vermute, dass es für die meisten schon klar ist, aber und auch die Listen vielleicht euch nicht allen gefallen werden, weil ich eure Lieblingsdistro nicht genommen habe. Aber das schauen wir mal. Genau, zuerst einmal noch vorab, es empfiehlt sich natürlich, diese Punkte zu berücksichtigen. Also klar, du kannst irgendwie so ein nischiges Arch-Derivat weiterempfehlen, kann man machen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es dir einen Haufen Aufwand erspart, wenn du Distros mit großer Nutzerbasis empfiehlst, Distros, die stabil und eher Pflicht sind. Und natürlich, was ich auch festgestellt habe, ein wichtiger Punkt ist, bitte empfehle Distros, die auch Nutzer wirklich ans Upgrade erinnern. Also ich hatte den Fall letztens, dass jemand, den ich kenne, der hat mich Fedora empfohlen, aus verschiedenen Gründen. Und dann hat er halt 1,5 Jahre keine Upgrades mehr gemacht und dann hat Fedora die Mirrors abgeschaltet von ihren alten Distros oder von ihrem alten Stand. Ja, genau, deswegen ist es gut, wenn man Distros hat, die auch wirklich penetrant sind mit Upgrade-Erinnerungen oder zumindest so in der Leiste so einen roten Punkt haben, hey, du musst mal ein Update machen. Das ist zumindest für so nicht ganz so tech-affine relativ praktisch. Und es gibt auch noch zwei Werkzeuge, die ich hier genannt haben möchte. Einmal distrochooser.de. Muss man mit Vorsicht genießen, ist ein nettes Tool, da kann man quasi so einen Fragebogen ausfüllen und dann sagt es dir, nimm Distro XY und oder gibt dir halt so 10 Vorschläge oder so. Kann man gut mal nehmen, aber muss man dann noch mal ein bisschen einordnen, glaube ich. Und es gibt natürlich DistroWatch, wenn man wirklich noch mal Infos über Distros haben möchte. Genau, aber das Beste ist, dass man wirklich Ahnung hat und vielleicht auch mal die Distro selber genutzt hat, dann weiß man wirklich, wovon man redet. Und genau, dann haben wir jetzt mal die Einsteigerliste, die ich hier gemacht habe, das ist einmal TuxedoS, einfach weil super schlicht, es funktioniert einfach, genauso Linux Mint. Ubuntu empfehle ich inzwischen nicht mehr ganz so gerne aus verschiedenen Gründen, aber funktioniert im Prinzip auch. Also einfach Distros, die einfach funktionieren, einfach klappen, Upgrades machen und auch zum Beispiel langfristig gepflegt werden. Ja? Also es ist nicht irgendwie Distros, die jetzt erst vor einem Jahr oder so rausgekommen sind. 10, okay. Dann genau, Gaming, Cache, Besserheit, PopOS. Also ich gehe jetzt mal ganz relativ zügig drüber, weil ich glaube, dass ja, genau, schaut euch das einfach mal kurz an, nur dass ihr es vielleicht, wenn ihr noch nicht so viel Ahnung habt, einfach mal die Namen gesehen habt und vielleicht denkt, okay, ich kenne jetzt noch gar keine Distros für alte Hardware, dann merkt euch vielleicht mal ein, zwei Namen. Genau. Also Linus Torvalds verwendet der Fedora übrigens, mit GNOME. Genau.
Ist aber auch kein typischer Anwender.
Entwickler, ja, deswegen hier bei Entwickler gibt es. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal kurz zum Punkt Desktop-Umgebungen. Ist auch ein sehr heißes Thema, bin ich mir bewusst. Und trotzdem ist es gut zu wissen, was man empfiehlt. Und ich glaube, sowohl bei dem Thema Linux-Distribution als auch Desktop-Umgebungen hat man einen natürlichen Hang, das zu empfehlen, was man selber gut findet. Aber ich habe festgestellt, dass ich nicht so bin wie alle anderen Menschen, komischerweise, und dass andere Menschen andere Anforderungen haben. Deswegen ist es gut, das einfach neutral zu betrachten und nicht einfach sagen, okay, ich bin super der GNOME-Fan und jetzt müssen alle GNOME nutzen und das wird nicht so gut funktionieren. Genau, deswegen kurze Vorstellung nochmal. Wann würde es mein KDE empfehlen? KDE hat den Vorteil, dass es standardmäßig grob wie Windows aufgebaut ist bei den meisten Distros. Es ist sehr vielseitig konfigurierbar. Ja, das hat für manche Nutzer auch Vorteile. Hat dann aber auch vielleicht den Nachteil, dass es halt viel Komplexität mit sich bringt. Also ich würde KDE empfehlen, wenn Leute diesen Windows-Workflow mit diesem Startmenü links unten, oder man kann das ja auch inzwischen so wie Windows 11 machen, das ist ja dann wurscht. Dafür ist KDE super solide und einfach eine Desktop-Umgebung, die auch gut gepflegt wird und die regelmäßig Upgrades bekommt. Das ist sehr, sehr cool und auch guten Wayland-Support. Also, genau. Dann gibt es GNOME, das ist so ein bisschen eben so die zwei Pole. GNOME ist alles vordefiniert. Wenn du den Workflow magst, super. Wenn du den Workflow nicht magst, hast du halt Pech gehabt. Genau, und es ist so ein bisschen ähnlicher wie Android. Also wenn Leute zum Beispiel sehr viel mit ihrem Handy arbeiten und so diese Touch-Gesten mögen, also ich finde zum Beispiel GNOME auf einem, also wenn man viel mit einfach mit einem Laptop im Zug arbeitet, ohne Maus, GNOME ist, also meiner Meinung nach unschlagbar, einfach weil diese Gesten so toll funktionieren, aber ist halt nicht für jedermann. So, das kann man aber so empfehlen, sagen, hey, das ist so ein bisschen ähnlich wie vielleicht Android, wie so mobile Systeme mit so Touch-Gesten, ist es nicht ein klassischer Desktop-Workflow. Und wenn jemand vorher sehr viel Windows genutzt hat, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass GNOME nicht die richtige Wahl ist. Ja? Und, oder die, außer die Leute wollen sich umgewöhnen, aber das ist halt eben die Frage. Genau, und dann gibt es noch Cinnamon, erwähne ich deswegen, weil halt Linux Mint auch einer der Standardempfehlungen ist, die man gerne hat, wenn man Einsteigern also beim Umstieg berät. Und das ist halt dann eben auch so Windows-ähnlich, relativ schön vorkonfiguriert, nicht ganz so flexibel wie KDE, aber macht einfach seinen Job. Genau. Dann genau, habe ich noch kurz eine Übersicht über Programme. Das ist ganz gut, weil das Ding ist, dass oft Leute halt sehr spezifische Anforderungen haben und es ist wichtig, dass man eine Idee hat, was kann man denn überhaupt empfehlen als Alternative. Und es ist auch wieder viel zu kurz, die Listen, die ich hier habe. Und, aber es ist wichtig, dass man eben auch einen empfehlen kann, sagen kann, okay, wenn du Office nutzt, nimm einfach mal, probier mal LibreOffice aus zum Beispiel. Oder wenn die Leute ein bisschen technikaffin sind, Types, gibt es auch einen Vortrag später noch, um 12 Uhr in Raum 1, falls euch das interessiert. Ich habe die Folien zum Beispiel mit Types gemacht, ziemlich cool. Und ansonsten gibt es zum Beispiel Microsoft Office Web. Wenn Leute das wirklich brauchen, dann gibt es wenigstens noch die Web-Oberfläche. Und es ist gut zu wissen, einfach weil es Leute gibt, und ihr werdet feststellen, wenn ihr Leute berät beim Umstieg, die haben sehr, sehr spezielle Vorstellungen von dem, was sie haben wollen. Und dann ist es gut zu wissen, ah, es gibt aber eine Alternative, und es ist natürlich nicht ideal, weil deswegen ist auch Microsoft Office nicht fett geschrieben, weil es proprietär ist, so habe ich das jetzt auf der Folie gemacht. Aber es kann sein, dass es Leute gibt, die würden auf Linux umsteigen und nur diese eine Anwendung würde sie daran hindern. Und dann ist es natürlich immer noch besser, dass sie auf Linux sind und dann vielleicht Microsoft Office im Web nutzen, als dass sie gar kein Linux ist. Genau. Bei Browsern, kurz gefasst, eigentlich egal, es läuft alles. E-Mail, genau, vor allem Thunderbird würde ich empfehlen. Oder halt den Leuten sagen, hey, eure Web-Oberfläche, die könnt ihr auf Linux auch benutzen. Dann CAD, gibt es ein paar Optionen, also Keycard für Elektronik, FreeCAD für mechanische Bauteile und sowas wie Onshape, das ist jetzt auch proprietär im Prinzip, aber ist so ein browserbasiertes CAD-System, was die Leute teilweise auch schon kennen und dann einfach sagen, ja okay, das öffnet dein Browser unter Linux und das läuft, das ist ganz cool. Zeichnen haben wir auch jede Menge coole Software, Krita ist cool, Inkscape ist richtig, richtig cooles Tool. Genau, müssen die Leute halt wissen, dass sie sich umgewöhnen müssen, logischerweise halt nicht, es ist halt nicht das gleiche wie, weiß nicht, Adobe, logischerweise, aber es sind gerade die ersten zwei sehr mächtige Tools, also kann man enorm viel machen. Genau, Pinter ist ein bisschen einfacheres Zeichenprogramm. Bildbearbeitung haben wir auch, viele Optionen, je nachdem, was man halt haben möchte, also vor allem GIMP ist so der Klassiker. Darktable ist noch cool für RAW-Bearbeitung, wenn ihr halt, was hat es mit Nummern auf sich? Ach, 2 Minuten Vortrag, okay, ist ja gut. Dann müssen wir ein bisschen schnell machen. Genau. Ja, dann ich springe jetzt mal ein bisschen durch. Genau, Blender ist noch so ein Klassiker. Genau, dann habe ich hier noch eine Liste. Es gibt sehr viel Software. Also grundsätzlich als Daumenregel, es gibt viel mehr Software, die auf Linux einfach funktioniert und einfach auch irgendwie als Flatpak oder als irgendein Paket da ist. Ist nicht alles Open Source, aber genau. Thema Barrierefreiheit ist auch noch wichtig. Da muss man sich meistens einlesen, weil wenn man selber nicht damit zu tun hat, ist es gut, wenn man weiß, dass es zumindest diese Anforderungen gibt, dass Leute zum Beispiel Rot-Grün-Schwächen haben und so weiter. Und dann einfach mal im Internet sucht, der welche Linux-Distribution kann das überhaupt und wie gut ist das? Weil teilweise unter Linux, so von dem, was ich gehört habe, ist es nicht ganz so hundertprozentig. Genau, aber da einfach, dass ihr wisst, es gibt diesen Punkt. Genau, Dualboot, würde ich noch kurz einen Kommentar sagen. Vielleicht, wenn es geht, empfehlen, dass man 2 Laufwerke verwendet. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, 2 Festplatten zu verbauen in einem Laptop oder in einem PC, immer bevorzugen vor Dualboot, weil Probleme mit Windows-Updates und BitLocker und sonstigen. Sehr, sehr gut, das im Hinterkopf zu haben. Lizenzen überspringe ich jetzt einfach mal. Es gibt am Sonntag um 13 Uhr im Raum V4 gibt es einen Vortrag über Lizenzen. Es ist ganz gut, einfach mal so zu verstehen, was ist so GPL und MIT und was ist dann proprietär, genau. Und noch der letzte Punkt. Man sollte auch erwähnen, dass Linux und Datenschutz nicht synonym sind, weil wenn Leute dann Google verwenden, ihr OneDrive, oder sonstige Online-Dienste oder kann man sich die Spotify-App runterladen als Flatpak, dann haben sie jetzt ja nicht per se den Vorteil von Linux, außer dass das Betriebssystem wenigstens offen ist. Genau, und das ist noch ein Punkt, den ich würde sagen, einfach mal als Abschluss nehme, dass man die Leute dann erinnert, dass mit Linux an sich auch noch nicht alles getan ist, aber zumindest, dass man den Leuten beim Umstieg so weit hilft, dass sie erstmal alles, was sie haben wollen, funktioniert und dann sagt, ja okay, vielleicht kannst du deinen Cloud-Service dann umziehen und dann kann man so schrittweise, das ist auch so der Punkt von dem Digital Independence Day, mach erstmal kleine Schritte und das ist gut, aber man sollte die Leute auch wissen lassen, dass jetzt Linux nicht alles magisch datensicher macht. Okay, dann würde ich sagen, beende ich es an der Stelle und ich freue mich, dass ihr da wart und gerne noch Fragen an der Stelle, glaube ich. Ja.
Das Mikro tut es leider immer noch nicht, weswegen wir wie gehabt weitermachen müssen,
okay,
mit Wiederholung.
Ja. Okay.
glaube, der größte Stolperstein, der fehlt noch,
ja,
ist nämlich die Macht der Gewohnheit. Viele sagen, ich bin das seit Jahren gewohnt, ja, so und so zu machen. Und jetzt soll ich mich plötzlich ganz auf was anderes einlassen.
Richtig, ja. Also ich kam gerade der Kommentar, dass der größte Stolperstein ist ja eigentlich die Macht der Gewohnheit. Ich stimme dem zu. Aber deswegen habe ich das auch gesagt mit dem realistischen Erwartungen schaffen, weil die Leute können ja nicht erwarten, dass dein Linux genauso funktioniert wie ein Windows und dann sagen, man muss sich auch umgewöhnen, ja? Und das ist eben auch ein Punkt, weil wenn man das nicht sagt, dann sind die Leute oft enttäuscht. Ja?
Kurzer Kommentar, einmal der Auswahl von Distro und Desktop. Viel zu technisch für Linux-Verlegungen, die ich gesehen habe, wo es basic mit einigen Programmausprobieren ist ein absolutes No-Go. Mein Rat seit sehr langer Zeit ist, nehmt die Distro und nehmt das, wo ihr jemanden habt, der das auch hat. Ein Freund, der Nachbar, der Enkel, was auch immer. Das ist auch jemand, der hilft. Alles ist gleich gut. Das Zeug tut und Programme gibt es überall.
Ja.
Und das Zweite vielleicht als dein. Eine der größten Vorteile für freie Software im Allgemeinen ist, dein Stolperstein in Kommunikation mal anzugehen. Dadurch erlebe ich es immer öfter, dass die Leute sehr überrascht sind, wenn sie zu uns kommen und Linux installieren und sowas. Wie viel Community es gibt, wie viel Hilfe.
Ja.
Dass man statische Hardware-Listen,
ja,
geholfen wird, überhaupt das Ganze ganz laufen zu kriegen. Bei
ja.
Ist man allein gelassen und dass man auch nachher noch kommen kann und vor allem dann auch mal von Desktop und solche Sachen.
Ja.
Das ist was, was in Windows und Microsoft
das ist ein sehr guter Punkt. Also ich fasse nochmal zusammen. Der erste Punkt war, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach eine Distro weiter zu empfehlen, die Leute schon jemand benutzt in ihrem Umfeld, ja, weil der kann dann unterstützen. Und der zweite Punkt war eben, dass man auch der Punkt Kommunikation, ich hatte es doch auf einer späteren Folie, ich bin jetzt eben nicht so weit gekommen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt sowas wie Linux User Groups, es gibt irgendwelche Mailinglisten, es gibt Foren und es ist eben auch quasi im Punkt Kommunikation, was ihr auch als Stolperstein genannt hatte, ein Riesenvorteil von Linux, ja, und nutzt es und genau, ja. Dann, ja, da, oder wie, ja. Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Gaming-Distro nicht kenne, brauche ich das Befehl, weil ich weiß, dass ich darauf nicht zukommen kann. Und bei dem am nächsten Tag muss ich erstmal das nur bei früher, muss ich erstmal wissen, was will er. Will er tatsächlich was will, was denn hier, dann will ich am nächsten Tag was
Neues. Ja.
Und dann sonst müsste man vorgehen. Nicht dann am Schluss, dass ich die Frage wieder vorwärts erreicht habe. Wenn er sagt, ich will was Neues, dann wäre es bei der was Gnomer oder was
ja.
Nächste sagt, ich will was Gewohntes, dann kann man das wieder machen.
Genau, also das, ich glaube, der erste Punkt ist sehr wichtig. Am besten, man empfiehlt was weiter, was man auch wirklich selber kennt. Das ist auch dasselbe mit KDE und GNOME. Man kann selber nur dann wirklich herausfinden, was wollen die Leute, wenn man es selber genutzt hat. Genau, und das ist eben auch ein guter Punkt, ja.
Ich habe gemerkt, dass bei den Anmerkungen schon noch kam, dass als ich vorhin gemeint habe, dass Microsoft doch gerade beste Werbung für Linux macht, dass ich denke, die Stolpersteine sind gar nicht so groß, weil ich bin schon... Ich bin immer noch primär Windows-Nutzer und als Windows-Nutzer bin ich es gewohnt, wegen jedem Scheiß googeln zu müssen, weil Microsoft immer wieder die Knöpfe woanders hin macht.
Ja.
Und ja. Der andere Punkt, ich glaube, das war das vom ersten Vorredner.
Ja, auf jeden Fall, der Punkt, der gerade noch genannt wurde, war, dass quasi Microsoft macht eine super Werbung, weil selbst unter Microsoft sich die Sachen so schnell verändern, dass die Leute sich die ganze Zeit umgewöhnen müssen. Und genau, das heißt, dann sind die schon vorbereitet auf den Umstieg.
Da ganz oben, der Mensch, der steht, der meldet sich auch schon
ganz. Ja, da ganz hinten in der letzten Reihe. Ja, genau, also Microsoft Office Web ist halt so ein Kompromiss, ist nicht so gut wie die echte Office App auf Windows. Also umgekehrt, sagen Sie. Okay, ja, dann genau, ja, aber ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, man sollte wissen, es gibt die Option. Und genau, das ist ein guter Punkt. Genau, es ist gut, das weiterzuempfehlen, wenn die Leute das brauchen, ja. Wen nehmen wir noch? Vielleicht nochmal hinten, den anderen. Ja,
ist das dann überhaupt vielleicht so, dass es das Workshops auch Windows 3 und Windows raus? Und das ist ja auch so ein bisschen die Verflutung, die im Raum steht. Ich erinnere mich, wenn man solche Workshops anbietet, dann total, wird es dann zum Mainstream Post-Migration Nightmare, dass da tonnenweise Fragen kommen?
Ja, okay, die Frage war, wenn man es quasi, also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man Linux weiterempfiehlt, ob man dann quasi selber zum IT-Support der Leute wird automatisch. Das ist tatsächlich auch mal so ein Punkt, glaube ich, der auch in der Bereich Kommunikation fällt. Wenn man das gut kommuniziert, glaube ich, und die, das Ziel ist auch, die Leute selbstständig zu machen, dass sie quasi selber verstehen, man kann auch in Foren einfach suchen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den man noch Leuten mitgeben kann. Die Gefahr besteht natürlich immer, vor allem wenn die dann auch den Kontakt haben zu einem. Aber ich würde dann einfach auf so was wie Linux User Groups oder Repair Cafés oder so verweisen, wo ja Leute sich auch Zeit nehmen, um sich mit solchen Thematiken zu beschäftigen. Also man muss nicht alles selber machen, man kann auch einfach auf Vereine zurückgreifen. Genau.
Eine kleine Ergänzung zu den E-Mail-Programmen.
Ja.
Und zwar Evolution. Das Thunderbird oder ähnlichen. Vor allem für Leute, die leider mit einem MS Exchange Server reden müssen, funktioniert erstaunlich gut. Eben auch
unter Linux. Okay, also es kam gerade noch der Kommentar. Evolution ist ein gutes E-Mail-Programm, vor allem wenn man mit Microsoft Exchange zu tun hat, kann man gut empfehlen. Ja. Technisch oder egal,
Kommunikation,
also wie man bei der Kommunikation, sagt man, Fehler machen kann, oder?
Woran man erkennen könnte,
ja? Ja. Genau. Okay, genau. Das war jetzt auf Kommunikation. Okay, die Frage war, ob es bei Kommunikation ein konkretes Problem gibt, warum Leute quasi woran scheitern kann, ne? Genau. Ich denke, das Problem ist oft, dass die Leute dann halt mit so Sachen kommen, ja, mir ist ja wurscht, wenn meine Daten gesammelt werden oder die nicht ganz so, sag mal, nicht das Gesamtbild sehen. Und vielleicht auch einfach aus Bequemlichkeit dann sagen, mir ist es egal. Aber man muss es auch stehen lassen. Also unsere Aufgabe ist nicht, die Leute dazu zu zwingen. Und wenn jemand sagt, ich möchte kein Linux nutzen, dann ist es für uns auch kein, also oder sei es einfach mal, das sollte kein Beinbruch sein. Das ist auch okay. Die Leute haben auch, wie sagt man, dürfen einfach ihr Betriebssystem wählen. Und wenn sie das nicht wollen und man auch in der Kommunikation das vielleicht nicht rüberbringt, weil die Leute das aber auch nicht wollen, dann ist es auch okay. Also wie viele Prozent, die Frage war, wie viele Prozent der Leute tatsächlich, sagt man, das quasi tatsächlich nicht wollen. Also ich würde sagen, null effektiv. Wenn die Leute wirklich wüssten, worum es geht bei Linux, glaube ich, dann würde jeder zumindest gerne wechseln, wenn es technisch und alles so weiter Umstände möglich wäre. Das Problem ist oft, dass die Leute, wie gesagt, halt bequemlich sind oder halt irgendwie andere Vorstellungen haben oder halt Linux sich komplett falsch vorstellen. Und manchmal kriegt man das nicht so schnell aus den Köpfen raus. Ja, und dann, wie gesagt, ist es auch okay. Man muss es einfach stehen lassen. Ja.